denn ich möchte uns den Predigttext lesen. Dieser steht in Daniel 1. Wir lesen das gesamte Kapitel. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand, auch ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dieser führte er hinweg in das Land Sinja, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der Feinspeise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Feinspeise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwürgte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der Feinspeise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der Feinspeise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen. Aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre, und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Soweit das Wort Gottes.
Ja, ich heiße euch auch noch einmal ganz herzlich willkommen, alle, die ihr hier seid, die uns an den Monitoren zusehen, und auch alle die, die das später einmal im Internet sehen werden. Nun, Ich habe die Predigt übersetzt: Standhaft in Christus, trotz zunehmenden Druck. Vielleicht fragen sich einige gleich vorab, was diese Überschrift zu bedeuten hat oder was ich damit ganz konkret aussagen wollte. Für mich bedeutet es ganz einfach, dass wahrhaftige Christen nicht einfach blinden Gehorsam gegenüber allem leisten, was zumindest teilweise in dieser Welt von ihnen verlangt wird. Und das, was bereits in der Vergangenheit so war, ist auch für uns heute in der Gegenwart ganz aktuell. Und es wird, da bin ich sehr sicher, auch in jeglicher Zukunft so sein, die es noch geben wird. Das Buch Daniel, welches wir in den nächsten Wochen nun in einer Predigtreihe etwas genauer betrachten werden, zeigt uns das an sehr vielen Stellen auch sehr, sehr deutlich auf. Wahrhaftige Kinder Gottes werden Gott mehr gehorchen als Menschen, selbst wenn das große Probleme mit sich bringen könnte. Oder wenn es sogar Gefangenschaft, wenn es Folter und wenn es unter Umständen sogar den irdischen Tod bedeuten kann. Für uns in Deutschland sind diese Dinge noch weit weg, so scheint es, aber Geschwistern in anderen Ländern und in allen Erdteilen, die können da ein ganz anderes Lied davon singen. Nun, das Buch Daniel gehört für mich persönlich zu meinen Lieblingsbüchern der Bibel, weil dort unter anderem ganz konkret einige bedeutende Abschnitte der Weltgeschichte beschrieben werden, und zwar was die Vergangenheit betrifft, unter anderem auch auf die vier großen vergangenen Weltreiche, aber eben auch auf Gottes Handeln für die Zukunft, für unsere aktuelle Situation, aber auch für das, was in nicht allzu ferner Zukunft, das ist meine persönliche Überzeugung, geschehen wird. Wenn wir das Danielbuch aufmerksam lesen, werden wir viele Dinge finden, die uns auch im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, geschildert werden. Und wir werden ja nach den Sommerferien ein mehrjähriges Bibelstudium über die Offenbarung miteinander haben. Die Abfassungszeit dieses Buches können wir, wie so oft in der Bibel, aufgrund von historischen Ereignissen relativ genau bezeichnen. Es wurde nach meinen Quellen ca. 530 Jahre vor der Geburt Christi verfasst. Und es ist einmal mehr für mich wunderbar, aber auch immer wieder erstaunlich, wie detailgenau Weltabläufe der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft in diesem Buch beschrieben werden. Und ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln. Jeder Mensch ist ja sehr zukunftsorientiert und er möchte immer wissen, was passiert in Zukunft. Und dann sehen wir ja auch, die Chaldeer waren ja so, die hatten ihre Wahrsager und ihre Zeichendeuter und so weiter. Aber die konnten sie auch nicht wirklich weiterbringen. Aber du musst keine besondere Gabe haben oder Träume und Visionen haben, wenn du das Wort Gottes mit einem aufrichtigen Herzen liest, dann wirst du wissen, was in Zukunft sein wird. Das ist kein Geheimnis. Es ist für mich persönlich auch von großer Bedeutung, dass sich viele Worte des Buches Daniels in den Reden unseres Herrn und Heilands Jesus Christus wiederfinden. Daraus können wir schließen, dass auch der Heiland selbst sich in besonderer Weise mit diesem Buch beschäftigt hat und sich zu dessen Inhalt klar bekennt. Der Herr Jesus hat sich zum Beispiel als der Menschensohn bezeichnet, auf den Daniel unter anderem später in Kapitel 7 hinweist. Nun, gleich in den ersten Versen unseres Predigttextes wird uns der lebendige, dreieinige Gott der Bibel als Lenker der gesamten Weltgeschichte vor Augen gestellt. Wir können die waltende Hand des lebendigen Gottes darin sehen, wenn der jüdische König Joachim und auch Teile des Tempels im Jahre 605 vor Christus in die Hand des heidnischen König Nebukadnezar fielen. Das war kein Schicksal, das war kein ja, die waren eben ungehorsam, das war so. Nein, das war Gottes Plan. Das war das Lenken des lebendigen Gottes, des Schöpfers, Himmels, der Erde und des ganzen Universums, dass diese Dinge so geschehen sind. Und damit werden uns dieselben Grundlinien aufgezeigt, die wir in der gesamten Bibel finden. Nicht, wie ich sagte, ein dunkles Schicksal und auch kein blinder Zufall regieren das gesamte Weltgeschehen, sondern hinter allem steht der lebendige und einzig wahrhaftige Gott der Bibel. Und genau so ist es auch heute, ihr Lieben. Alles, was bis ins kleinste Detail geschieht, geschieht nach Gottes Plan und nach seiner göttlichen Vorhersehung. Ob es der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, ob es der Krieg in Israel ist, die zunehmenden Naturkatastrophen, selbst das jüngste Attentat auf Donald Trump, sind Gott weder entgangen oder sind ohne sein Wissen geschehen. Wir verstehen viele Dinge noch nicht, und die Betonung liegt, das habe ich mir extra markiert, auf noch nicht. Aber treue Bibelleser und die das Vertrauen auf Gott haben, sie werden verstehen, auch in der Tiefe. Und wenn wir viele Dinge noch nicht verstehen, dann bedeutet es nicht, dass Gott irgendwo auch nur einen kleinen Fehler gemacht hat oder dass er etwas übersehen hätte und dass ihn vielleicht etwas überrascht hätte. Das ist weit gefehlt, ihr Lieben. Das kann uns als Menschen passieren, aber nicht dem lebendigen, dem allwissenden, dem allmächtigen und allgegenwärtigen Gott. Wir müssen wissen, Gottes Plan steht und er führt ihn aus. Wer oder was sollte ihn davon abhalten? Etwa Menschen? Vielleicht der Teufel? Beides, der Mensch und auch Satan, sind geschaffene Wesen und der lebendige Gott bestimmt, wie lange ein Mensch und selbst wie lange der Satan wirken darf oder wie lange er wirken soll. Das ist alles fest in der Hand des lebendigen Gottes. Nun, Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir Hilfe und Orientierung nicht nur in jeder möglichen Situation haben, sondern auch durch alle Zeitalter hindurch. Das, was uns hier am Anfang des Danielbuches geschildert wird, ist auch gar nicht so weit weg, ihr Lieben, von dem, was wir ganz konkret vor relativ kurzer Zeit in Europa und auf der ganzen aktuellen Welt erlebt haben. Was meine ich damit? Das damalige Weltreich Babylon führt Krieg gegen Israel, siegt nach Gottes Willen, weil Israel sich von Gott abgewendet hat, und führt einen Großteil der Bevölkerung in die Gefangenschaft nach Babylonien. Unter den Gefangenen waren zum Teil auch die Vornehmen Israels. Wenn wir aufgepasst haben, können wir sehen, dass Daniel und seine Freunde, wir würden sagen, zum jüdischen Adel gehörten. Und nun als Diener am Hof arbeiten zu können, wir könnten auch sagen, um in Staatsangelegenheiten ausgebildet zu werden, mussten die Männer, die dazu ausgewählt wurden, so eine bestimmten kleinen Vorqualifikationen mit sich bringen. So mussten sie unter anderem körperlich makellos sein und für die Öffentlichkeit ein angenehmes Erscheinungsbild darstellen und sie mussten einen scharfen Verstand haben. Sie mussten relativ selbstsicher sein und sollten auch eine gewisse Autorität besitzen. Das ist das, was ich so aus diesem Text herausgelesen habe, welche kleinen Vorqualifikationen sie haben sollten. Aber noch etwas, es mussten auch junge Leute sein. Man geht davon aus in der Historie, dass das Alter solcher jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren gewesen sein sollte. 3 Jahre lang wurden sie umerzogen. Merkt euch dieses Wort bitte, umerzogen. Ich werde da noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen. 3 Jahre wurden sie umerzogen. Sie wurden, so muss man schon sagen, fast so einer Art kleinen Gehirnwäsche unterzogen. Und ein erster entscheidender Faktor sollte hierbei sein, ihre alte Identität völlig auszulöschen. Man gab ihnen ganz neue und bewusst gewählte Namen. Ihre neuen Namen wurden ihnen in Verbindung mit den heidnischen Göttern Babylons gegeben. Also steht dahinter auch die bewusst gewollte Loslösung von ihrer alten Religion oder besser ihrem bisherigen Gottesverständnis. Daniel bedeutet übersetzt, wer weiß das? Gott ist mein Richter. Sein Name wurde geändert in Belshazzar, was bedeutet, die Herrin, Gemahlin Baals, bewahre den König. Hanania, wer weiß das, was das bedeutet? Also, ich lasse das mal mit der Fragerei, ich sag's euch. Hanania bedeutet, der Herr ist gnädig. Sein Name wurde geändert in Schadrach, was so viel heißt wie Befehl Akkus, eine weitere babylonische Gottheit. Mishael bedeutet, wer ist wie Gott? Sein Name wurde geändert in Meshach, was bedeutet, wer ist wie der Mondgott Akku? Und Asaja bedeutet eigentlich, der Herr ist meine Hilfe. Sein Name wurde geändert in Abednego, was wir übersetzen können mit Knecht des Scheinenden, auch Nabu genannt, ein Gott der Vegetation. Wenn wir denn sehen Nabu, wenn wir heute sehen Naturschutzbund, ja, das ist gar nicht so weit weg, das kommt daher. Noch einmal zum besseren Verständnis. Die Namen der jungen Israelis endeten alle mit El oder mit Ja, mit El oder mit Ja, was beides Gott bedeutet, Gott des Volkes Israel. Aber alle Anklänge an den Gott Israels sollten bewusst ausgemerzt werden. Das war der erste Schritt, warum das hier angewendet wurde. Und ich frage euch, was ist heute so großartig anders, wenn die Kreuze in den öffentlichen Gebäuden verboten werden, wenn Politiker ihren Amtseid nicht mehr auf das Wort Gottes ablegen, wenn im sogenannten christlichen Abendland Muezzine ihre Gebetsrufe per Lautsprecher über eine ganze deutsche Stadt ausrufen dürfen? Im Islam bedeutet das, dass damit die Herrschaft Allahs über die gesamte Stadt ausgerufen wird. Wenn der christliche Religionsunterricht durch Islamunterricht ersetzt wird, was ist das anderes, als wenn Identitäten ausgelöscht werden sollen? Wenn der Bezug zu dem lebendigen Gott verschwinden soll? Das ist nichts anderes. Ist es nicht merkwürdig, dass das allgemeine Christentum immer weiter abnimmt und im Gegensatz dazu die anderen Weltreligionen und auch so manche Sekte deutlichen Zuwachs haben? Aber das ist genau das, was hier in dieser Welt geplant ist. Der Gottesbezug zu dem einzigen und wahrhaftigen Gott soll ausgelöscht werden. Schaut mal, in Jesaja 45, erste Teil des Verses. Da lesen wir, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Das ist doch mal eine ganz klare Aussage. Und genau deshalb liegt es dem Feind daran, dass das Christentum abnimmt, weil es keinen anderen Gott gibt als den einzig und wahrhaftigen Gott der Bibel. Denn hinter den anderen Religionen, wenn wir der Bibel glauben, steht der Feind Gottes. Und darum will er, dass das Christentum abnimmt und der Bezug zu dem wahrhaftigen Gott verschwindet. Was denkt ihr, steckt in der Tiefe dahinter, dass der Menschheit heute gesagt wird, sei, was du willst und tue, was du willst, egal mit wem oder mit was. Durch diese Dinge sollen ebenfalls die von Gott gegebenen Identitäten ausgelöscht werden. Gott hat jedem Menschen, jeder menschlichen Seele von der Zeugung im Mutterleib an eine Identität gegeben. Von der Geburt bis zum irdischen Tod. Gott hat uns die Freiheit gegeben, diese Zeit als Menschen zu füllen. Mit einem Gott zugewandten Leben oder mit einem Gott abgewandten Leben. Aber Identitäten sollen ausgelöscht werden. Aus Petra wird Peter, aus Julia wird Julian und so vieles, vieles mehr. Identitäten sollen bewusst ausgelöscht werden. Ich sagte vorhin bereits, dass wir vor nicht allzu langer Zeit diese Dinge ganz konkret auch erlebt haben. Ich habe einmal recherchiert und meine Recherchen haben durch mehrere Quellen ergeben, dass zum Beispiel dieses Corona-Thema 3 Jahre gedauert hat. Exzessiv hat es 3 Jahre gedauert. Habe ich doch schon mal gehört vorhin. 3 Jahre Umerziehung. Nämlich von Anfang 2020 bis 2023. Und wisst ihr, ihr Lieben, mir liegt es fern, jetzt über olle Kamellen wieder hervorzurufen. Aber leider sind das keine ollen Kamellen, sondern zumindest für mich sind es und bleiben es knallharte Fakten. Dieses ganze Corona-Thema war meines Wissens und Verständnis nach lediglich ein bewusst gewähltes Mittel, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen. Es steht außer Frage, dass es dieses Virus gab und dass es das bis heute gibt und dass es auch sogar noch aktiv ist. Es erkranken ja heute noch Menschen daran, das steht völlig außer Frage. Es steht auch nicht zur Debatte, dass dieses Virus meistens zumindest bei Menschen mit Vorerkrankungen oder einem nicht mehr einwandfrei funktionierenden eigenen Immunsystem zu schweren Schäden geführt hat, bis hin, dass Menschen mit Corona auch gestorben sind. Aber wie ich bereits erwähnte, dieses Virus war für mich lediglich das Mittel zum Zweck. Durch diese ganze Corona-Kampagne wurde auch ein bestimmtes Ziel verfolgt, nämlich ähnlich wie bei Daniel und seinen Freunden eine Umerziehung in Gang zu bringen, die bis heute anhält. Und leider wurde durch übertriebene Angst und durch riesigem Druck dieses Ziel, man könnte sagen, bei einem Großteil der weltweiten Bevölkerung auch erreicht. Der allergrößte Teil der Menschen auf dem gesamten Globus folgten den Regierenden und Machthabern fast blindlings in deren zum Teil schwer gottesfeindlichen, aber umso mehr zum Teil, und ich habe das erlebt selber, menschenunwürdigen Anweisungen. Und das, ihr Lieben, sage ich hier und heute mit aller Deutlichkeit, nämlich, dass alle ihre Hoffnungen begraben können, die meinen, dass Gesetze, die auf der Grundlage dieser gesamten Pandemie erlassen wurden, jemals wieder ihre Gültigkeit verlieren werden. Sondern ganz im Gegenteil, diese Gesetze werden nun vermehrt auch in anderen Bereichen ganz konkret zur Anwendung gelangen. Das, was die Welt durch Corona erlebt hat, war der erste große Test, beziehungsweise die erste große Phase, wir könnten auch sagen Welle, der Umerziehung der neuen Zeit. Das war die erste große Welle der Umerziehung. Aber ihr braucht keine Sorge haben, es werden zeitnah noch einige Wellen kommen. Die nächste ist gerade in Gange mit dem Klimawandel. Aber wenn ihr auch seht, wie häufig wir jetzt hören dieses Wort Demokratie, die geht verloren. Wo geht sie verloren? Ich persönlich, ich beziehe das jetzt nur auf mich, ich sehe eher in den Ankündigungen, die diese vermeintlichen Demokraten tun, dass das die Verletzung, eine tiefe Verletzung der Demokratie, was ich darunter verstehe, dass es das ist und nicht, was sie als Gefahr für die Demokratie bezeichnen. Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam war, hat sicherlich auch mitbekommen, dass auch in Bezug auf die Pressefreiheit wieder ein großer Schritt in Richtung Zensur stattgefunden hat, nämlich ein gesamter Verlag und ein Blatt wurden aus dem Verkehr gezogen. Sicher hat dieser Verlag so manches veröffentlicht, das auch ich ablehne, aber dennoch ist das, was hier per Gesetz beschlossen wurde, wieder ein Schritt dahingehend, dass alles, was dem Staat und den Regierungen missfällt, kurzerhand per Gesetz verboten wird. Das ist ein weiterer, deutlicher Schritt dahin. Aber wie sind nun Daniel und seine Freunde mit der sich ihnen stellenden neuen Situation umgegangen? Das ist ja interessant und das ist auch das ist sehr wichtig und ganz konkret für uns heute. Wie sind sie mit der neuen Situation, in die sie hineingestellt wurden, wie sind sie damit umgegangen? Wie wir gelesen haben, erging der Befehl des Königs, dass die vier Freunde die gleichen Speisen zu essen bekommen sollten, die der König und sein Gefolge selbst zu sich nahmen. Erst einmal würden wir wahrscheinlich denken, oh, königliche Tafel, lecker, lecker. Aber Daniel und seine Freunde greifen nicht unüberlegt und vorschnell zu, sondern davon können wir ganz fest überzeugt sein und ausgehen, sie gehen ins Gebet. Und sieh da, sie lehnen die gesamten Köstlichkeiten der königlichen Tafel des babylonischen Hofes dankend ab. Warum? Der Herr Jesus hat doch gesagt, ihr könnt alles essen. So weit sind wir noch nicht. Sondern hier war wieder ein ganz konkreter Schritt in der Umerziehung und in der von Gott zu trennen, war hier der Ursprung. Diese heidnischen Lebensmittel und die Getränke waren den babylonischen heidnischen Götzen geweiht. Ihr Verzehr wurde als Ehre der babylonischen Götter angesehen. Wir wissen aber eben auch aus vielen anderen Stellen der Bibel, dass es besonders auch dem auserwählten Volk Israel, dass es ihnen verboten war, grundsätzlich alles zu essen, sondern bestimmte Nahrungsmittel durften sie, sollten sie unter keinen Umständen zu sich nehmen. Bei anderen Völkern war das normal. Aber das Volk Israel sollte sich von einigen Dingen fernhalten, auch Bezug auf den Genuss von Lebensmitteln. Daniel und seine Freunde wollten aus der Tiefe ihres Herzens keine bewusste Sünde gegen ihren Gott begehen. Es war doch aber nur Essen und Trinken. Haben die drei bzw. die vier da nicht nun doch ein bisschen übertrieben? Wenn ich so an uns denke, Vergangenheit, kurze Vergangenheit. Wir haben doch auch in der zeitnahen Vergangenheit öfter gehört, es ist doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Es ist doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Entschluss der Freunde war eben nicht nur ein höfliches Nein, danke, ich möchte nicht, sondern dieser Entschluss, die königlichen Köstlichkeiten abzulehnen, war ein lebensgefährlicher Entschluss. Gott und seinem Wort mehr zu gehorchen als gottesverächtlichen Anweisungen von Menschen, hier sogar von allerhöchster Instanz. Ihr Lieben, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass die Welt um uns herum wirklich immer finsterer wird. Aber die Frage müssen du und ich uns immer wieder stellen. Lassen wir es in der konkreten, wahrhaftigen, ernsten Christusnachfolge, lassen wir uns zu, dass diese satanische Dunkelheit uns ebenfalls erfasst und uns einhüllt? Oder halten wir aus einem festen, aus einem tiefgläubigen Herzen das Licht unseres Heilands dieser zunehmenden Finsternis entgegen? Schaut mal. Psalm 139, die Verse 11 und 12. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich, für Gott, für unseren Herrn, wie das Licht. Versteht ihr? Auch wenn es draußen immer dunkler wird, wir können uns auf das hellstrahlende, göttliche Licht unseres Erlösers, unseres Heilands vollkommen verlassen. Für Gott gibt es keine Finsternis. Er durchschaut alles. Und er gibt auch seinen wahrhaftigen Kindern nach seinem Willen und Wohlgefallen einen ganz, ganz besonderen Durchblick. Aber was immer wieder vorkommt, ihr Lieben, ist dies, dass auch wahrhaftige Christen sich durch die schleimenden Worte der Welt und ihre zumindest zum Teil verlogenen Schmeicheleien in die Irre führen lassen, sodass nicht selten am Ende das traurige Ergebnis steht, dass der wahrhaft gläubige Christ doch den Worten der Welt ein wenig mehr Gehör und auch Gehorsam schenkte als dem wahrhaftigen und ewigen Wort des allumfassenden Herrn Gott und Schöpfers. Aber ihr Lieben, wo das leider geschieht, gewinnt dann auch in so einem wiedergeborenen Gotteskind, da gewinnt die Dunkelheit, die Angst und die Ungewissheit im Leben die Oberhand. Das ist ein Faktum, was dann passiert, wo wir der Welt mehr gehorchen als Gott, wo wir uns in diese Dunkelheit mit hineinnehmen lassen durch eine vermeintliche Hoffnungslosigkeit oder was auch immer, da wird es dunkel, auch in den wahrhaftigen Gotteskindern. Nun, bei Daniel und seinen Freunden können wir sehr schön erkennen und von dem, was sie erfahren haben durch Gottes Gnade, auch lernen, dass Gott sich immer zu denen stellt, die ihn ehren und bei denen der Gehorsam gegenüber seinem Wort die höchste Priorität hat. Dass Daniel vom Speisemeister verlangte, sie mit dem Essen von der königlichen Tafel zu verschonen und ihnen stattdessen erlauben sollte, sich in diesem Fall vegetarisch zu ernähren, das könnten wir damit vergleichen, mit so einem Wunsch, der an diesen Speisemeister gestellt wurde, als wenn ich heute zum Papst gehen würde und würde ihn bitten, die Dogmen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil rückgängig zu machen. So hart und intensiv war diese Bitte. Weil Daniel und seine Freunde nicht bereit waren, sich bewusst gegen Gott und sein Wort und seine Anweisungen zu stellen, darum, ihr Lieben, stellt sich der lebendige Gott auch zu den vier Freunden. Und zwar ganz konkret und tut ein Wunder. Aus den Sprüchen, Kapitel 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Versteht ihr? Gott bewegt die Herzen und Entscheidungen der Menschen. Und ob sie das wollen, das spielt überhaupt keine Rolle. Hier haben Daniel und seine Freunde bewiesen, Herr, wir wollen lieber sterben, bevor wir bewusst an dir sündigen. Und Gott stellt sich zu den vier Freunden und er bewegt das Herz des Speisemeisters, dass er auf ihren Wunsch eingeht. Das ist ein Wunder, was wir hier sehen. Gott bewegte das Herz des Speisemeisters dahingehend, dass er dem Wunsch der vier Freunde stattgegeben hat und sie nur vegetarische Kost zu essen bekam. Wenn das schiefgegangen wäre, hätte das den Speisemeister den Kopf gekostet. Da stand Todesstrafe drauf, einem Befehl des Königs nicht Folge zu leisten. Aber Gott stellt sich zu den vier Freunden, die sich furchtlos, ohne Wenn und Aber, zu ihm und zu seinem Wort bekennen. Aber der lebendige Gott bewegt nicht nur das Herz des Speisemeisters, sondern er bewirkt es auch, dass die Kost, die Daniel und seine Freunde essen, ihrem Körper so gut tut, dass sie auch äußerlich alle anderen positiv überragen. Wenn wir sehen, wenn da steht wohlgenährt, dann müssen wir nicht denken, dass sie jetzt alle eine große Plauze bekommen haben, sondern wohlgenährt bedeutet, in ihrem ganzen Erscheinungsbild waren sie stattliche junge Männer geblieben, vielleicht sogar noch ein Teil besser als vorher. Versteht ihr, Gott gibt immer alles und die Fülle und auf ihn ist Verlass. Aber das ist auch für uns, ihr Lieben. Sollte es mal eine Zeit geben, in der wahrhaftige Christen wegen ihres Gehorsams gegenüber ihrem Herrn und seinem Wort einmal Nahrungsmittelknappheit herrschen sollte, weil sie nicht viel bekommen, dann wird der lebendige Gott es bewirken, dass auch wir weiterhin ein stattliches, gottesfreundliches Erscheinungsbild haben. Und wenn es sein muss, ohne Nahrung. Mose und Elia sind dafür großartige Beispiele und der Herr selbst auch, dass der Mensch nicht von den Lebensmitteln allein lebt, sondern von einem täglichen Wort Gottes. Der Gehorsam und Gottes Gnade bewirkte es, dass sie auch alle anderen positiv überragten. Und dann kommt der herrliche Vers 17 unseres Textes. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nun, ich sprach vorhin darüber, dass sie gewisse Vorqualifikationen brauchten, um überhaupt erstmal in diese vorab gewählte Auswahl gekommen sind. Bei uns heute ist das ein bisschen anders. Damals hat der Geist Gottes punktuell gewirkt. Wir, wenn du wirklich an Christus Jesus, den lebendigen Heiland, glaubst, dann bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das heißt, Christus lebt durch den Geist in dir. Und diese überragende Weisheit, die steckt in jedem von uns. Dazu müssen wir keine studierten Leute sein. Nichts gegen ein Studium, aber ich meine jetzt grundsätzlich, dass die Weisheit, von der die Schrift spricht und diese Erkenntnis und sogar Dinge in der Zukunft zu sehen auf der Grundlage Gottes Wort, die kannst du nicht lernen und studieren. Das bewirkt der Geist Gottes in dir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Brüder, die auch in der Auslegung sind und durch Gottes Geist durch sie alle wirkt und zu euch spricht, wenn ihr ihnen harte Mathematikaufgaben stellt, vielleicht nicht alle, aber einige, wie ich zum Beispiel, ich würde kläglich versagen, weil das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Menschliche Intelligenz, ein hoher IQ, mag ja schön sein, aber in der Auslegung des Wortes Gottes brauchst du das nicht. Da ist es wichtig, was der Herr dir in dein Herz und in deinen Mund legt. Gott schenkt Einsicht und Erkenntnis auch in Dinge, die der natürliche Mensch weder wahrnehmen und noch viel weniger mit seinem Verstand begreifen kann. Und das ist bis heute so geblieben und das wird auch so lange sein, wie es wahrhaftig gottesfürchtige Menschen auf dieser Erde gibt. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns aufmerksam und nüchtern auf der Grundlage von Gottes Wort sein und bleiben. Der Herr, unser Gott, wird auch uns alle, die wir wahrhaftig glauben, und wenn wir keine faulen Kompromisse eingehen, er wird uns alles zur rechten Zeit aufschließen. Und er wird uns dazu das notwendige Verständnis auch zuteil werden lassen. Das antichristliche Reich nimmt immer mehr Formen an. Wenn die Entscheidungen und Gesetze der letzten Jahre der weltweiten Regierungen, wenn wir auf der Grundlage von Gottes Wort, wenn wir diese Entscheidungen und Gesetze wirklich auf der Grundlage von Gottes Wort unter die Lupe nehmen, dann werden wir sehr deutlich erkennen, dass der Bau des antichristlichen Reiches bereits weit fortgeschritten ist. Es ist ein stetiger Prozess, der in immer neuen Schritten vorangetrieben wird. Versteht ihr? Und das müssen wir lernen, richtig aus dem Wort Gottes zu deuten und in unser Verständnis, also in unser Verständnis hineinzulassen. Das antichristliche Reich erscheint nicht mit einem Knall. So ist die Wiederkunft unseres Herrn. Die ist plötzlich. Aber das antichristliche Reich geht immer in Etappen, nimmt es zu. Und deswegen müssen wir Entscheidungen von weltweiten Regierungen global, nicht nur was in Deutschland entschieden wird, sondern weit über die Grenzen hinaus, immer im Auge behalten, das Wort Gottes feinsäuberlich studieren und dann werden wir sehen, welcher nächste Schritt sich schon wieder erfüllt hat. Trotzdem Gott alles, ich wiederhole das nochmal, alles unter Kontrolle hat. Nun traurigerweise muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass ganz besonders unser Land durch die Entscheidungen und Gesetze hierzulande besonders der letzten Jahre den Bau des antichristlichen Reiches stark vorantreibt und unterstützt. Muss uns das in Panik versetzen? Nein, ihr Lieben, ganz bestimmt nicht. Wir schauen noch einmal auf Daniel 1, Vers 20. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Diesen Segen wird jedes einzelne Gotteskind und jeder wirklich bibeltreue Christ und auch jede bibeltreue Gemeinde werden das erfahren. Der Geist Gottes ist jeglichem menschlichen Geist unzählbar überlegen. Und er wird uns immer die nötige Kraft, aber auch die nötige Durchsicht und das Verständnis geben, was nötig ist, um nicht irre zu werden oder um nicht einem falschen Messias nachzulaufen oder um nicht etwas überzubewerten, aber auch nicht zu unterschätzen. Dieses gesunde geistige Verständnis wird der Geist Gottes jedem wahrhaftigen Gotteskind, jedem wiedergeborenen Christen, jeder bibeltreuen Gemeinde immer zur rechten Zeit zuteil werden lassen. Und deswegen, ihr Lieben, wahrhaftige Christen sagen nicht zu schnell zu allem Ja und schreien Juhu, sondern sie prüfen auf der Grundlage der Bibel und sagen dann gegebenenfalls auch ein striktes Nein. Das tun Christen auch. Unabhängig davon, ob das menschlich betrachtet manchmal mächtig negative Auswirkungen haben könnte. Wer sich von Herzen zu dem lebendigen Gott und seinem Wort stellt, zu dem, das haben wir hier klar gesehen, stellt sich auch der lebendige Gott in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigem Herrn und Heiland. Das war so, das ist so und das wird immer so bleiben. Denn unser Heiland ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Lob und Preis, Dank und Ehre und Anbetung sei dir. Du bist der Schöpfer, du bist das Wort. Dein Plan ist fertig, Herr. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns allen hilfst, ein tiefes Vertrauen in unseren Herzen zu bewahren, dass du alles zu deiner bestimmten Zeit, deinem Plan gemäß, recht ausführen wirst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass wir in deiner Hand geborgen sind und geborgen bleiben. So mögest du uns helfen, Herr Jesus, dass wir dir vertrauen, dass wir dich bekennen und bezeugen und dass wir uns nicht einschüchtern lassen, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du dein gutes Werk, das du in uns und mit einer weltweiten Gemeinde angefangen hast, auch sicher vollenden wirst bis zum Tag deiner Wiederkunft. Und das ist hoffentlich bald, Herr Jesus. Wir preisen dich dafür und beten dich an, Vater im Himmel, durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Amen.